Hallo und herzlich willkommen zu Zins und Zaster, dem OnVista-Podcast rund ums Thema Zinsen und Anleihen. Mein Name ist Georg Buschmann und ich leite die Redaktion bei OnVista. Sie zählen zu den größten Akteuren am Finanzmarkt. Staatsfonds wie die von Norwegen, Abu Dhabi und Katar bewegen Milliarden. Und einige tun das überaus erfolgreich. Wir wollen deswegen in dieser Episode einmal darüber sprechen, was Staatsfonds sind, welche es gibt und was du dir für deine eigene Anlagestrategie abschauen kannst. Und dafür habe ich mir heute wieder einen Gast eingeladen. Er ist Wirtschaftsjournalist, arbeitet beim Kölner Journalistenbüro 3x3 und hat sich für OnVista einmal angeschaut, was die Staatsfonds im Moment so treiben. Herzlich willkommen, Lars Torben Niggehoff.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, Lars, dein Fazit zu Staatsfonds am Anfang, was kann man sich davon abschauen? Das war sehr skeptisch und vielleicht kannst du ganz am Anfang einmal erklären, wieso warst du eigentlich so ein bisschen, bist du ein bisschen zurückhaltend, was ich von Staatsfonds lernen kann, dass ich das ein bisschen mit Vorsicht interpretieren muss. Können wir damit mal einsteigen?
Ja. Ich denke, man muss sich zuerst mal angucken, wie so ein Staatsfonds eigentlich arbeitet. Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene, je nach Definition über 100. Einige davon agieren sehr transparent und sehr klar eben auf Rendite fokussiert, wie zum Beispiel der bekannte norwegische Fonds, im kleineren Rahmen auch der Kenfo hier in Deutschland. Aber viele andere agieren auch aus anderen Motiven. Das sind zum Beispiel die großen Fonds aus dem Nahen Osten, aus Saudi-Arabien, aus Katar und so weiter, bei denen es nicht nur um Rendite, sondern auch um Machtprojektion und um strategische Anlageentscheidungen gibt, Beteiligungen an kritischer Infrastruktur zum Beispiel. Die muss man an der Stelle dann zum Beispiel schon mal ausschließen und sagen, da kann ich mir nicht viel von abgucken. Mhm. Wenn man sich dann die anguckt, die es wirklich gibt, also die vielleicht auch als Vorbild taugen, zum Beispiel der norwegische Fonds, dann sehe ich da einen sehr, sehr großen Sicherheitsgedanken, zum Beispiel einen ungewöhnlich starken Fokus auf Anleihen, bis zu 30% in Norwegen. Den man, meine ich, als Privatanleger bei der Kapitalmarktanlage gar nicht unbedingt braucht. Den kann man an anderer Stelle abbilden, zum Beispiel über Festgeldinvestments.
Okay, also es ist vielleicht nicht für jeden geeignet. Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Du hast gerade schon so ein bisschen verschiedene Länder, verschiedene Staatsfonds angesprochen. Welche gibt's denn überhaupt und was macht ein Staatsfonds grundsätzlich?
Genau, also ein Staatsfonds ist letztendlich ein in irgendeiner Form von der Regierung gelenkter Investmentfonds, der Gelder verwaltet. Das sind sehr häufig Rohstoffeinnahmen in rohstoffreichen Ländern. Manchmal sind es auch Devisenreserven. Das sehen wir zum Beispiel in China beim CIC. Das ist der zweitgrößte Fonds der Welt. Genau, die dieses Geld am Kapitalmarkt anlegen, im Falle der Rohstoffinvestments zum Beispiel, um die Einnahmen aus den Rohstoffen langfristig zu vermehren und auch für eine Zeit vorzusorgen, in der dann natürlich fossile Rohstoffe irgendwann nicht mehr gefördert werden. Genau.
Und das sind so die klassischen Gründe. In Deutschland ist ja die Diskussion über einen Staatsfonds unter dem Schlagwort Aktienrente so ein bisschen bekannt. Also die Idee dabei ist ja, Geld am Kapitalmarkt anzulegen, um die Beiträge zur Rentenversicherung zu stabilisieren. Das wäre aber in deiner Definition kein Staatsfonds im engeren Sinne, richtig?
Genau, im engeren Sinne würde man das nicht als Staatsfonds zählen. Als Staatsfonds im engeren Sinne zählen nur diese Sovereign Wealth Funds, wie man im Englischen sagt. Also die als Agent für die Allgemeinheit agieren, das Geld vermehren. Wohingegen man Pensionsfonds im engeren Sinne oft nicht dazu zählt, weil es hier sehr klar benannte Begünstigte, nämlich die Rentner, gibt. Deswegen zählt zum Beispiel dieses Generationenkapital, aber auch der japanische oder der amerikanische Pensionsfonds nicht zu diesen Staatsfonds im engeren Sinne.
Ja, der japanische ist ja auch noch ein sehr, sehr großer Fonds. Können wir vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen was zu erzählen. Genau. Mich würde natürlich interessieren, was treiben die Staatsfonds im Moment? Wie sind so die Entwicklungen? Vielleicht kannst du, du hast ja den norwegischen schon angesprochen, das ist so der größte und wird immer so als das leuchtende Beispiel hergenommen. Was macht der im Moment? Wie groß ist der? Was ist so ein bisschen die Historie auch dieses Fonds?
Ja, genau. Also diesen Fonds gibt es seit den 90er Jahren. Der wurde eben auch genau mit dem Ziel aufgelegt, dass man die Einnahmen aus den norwegischen Öl- und Gasvorkommen im Kapitalmarkt anlegen wollte, investieren wollte und so langfristig Wohlstand fürs norwegische Volk sichern wollte. Dann gibt's, genau, also wie ist dieser Fonds strukturiert, kann man vielleicht an der Stelle nochmal sagen. Also es gibt eine klare Vorgabe, es gibt ein Musterportfolio, an dem sich die Fondsmanager zu orientieren haben. Das basiert meistens auf einer Zusammenstellung von verschiedenen Indexfonds. Traditionell war das immer bei einem ungefähr gleichen Gewicht von Aktien und Anleihen. Über die letzten 15, 20 Jahre hat sich das ein bisschen verschoben. Mittlerweile steckt der Fonds auch tatsächlich 70% seines Geldes in Aktien, nur noch 30% in Anleihen.
Genau, das hat sicherlich den Hintergrund, dass die Renditen am Anleihemarkt ja einfach sehr lange zurückgegangen sind.
Genau, das fällt auch zeitlich ziemlich genau zusammen.
Über die lange Zeit ein bisschen rausgegangen ist aus Anleihen. Zwischenzeitlich hatte der norwegische Pensionsfonds mal ein Viertel seiner Mittel in deutschen Bundesanleihen stecken. Das habe ich mir mal angeschaut. Auch ganz interessant, davon sind sie inzwischen ja relativ komplett weg. Was macht vielleicht der norwegische Pensionsfonds denn in seinem Aktienanteil auch ein bisschen vielleicht anders als ein MSCI World? Gibt es da Dinge, die man feststellen kann?
Ganz augenscheinlich erst noch mal deutlich diversifizierter. Also der MSCI World hat ja, glaube ich, so 1.500, 2.000 Unternehmen ungefähr. Mhm. Und der norwegische Staatsfonds investiert in über 9.000 verschiedene Positionen tatsächlich. Ist noch mal deutlich diversifizierter und ist deutlich weniger Amerika fokussiert. Der MSCI World hat ja um die 70% Amerika-Anteil. Der norwegische Staatsfonds nur so ungefähr 50%. Mhm. Hat da also ein geringeres Klumpenrisiko, auch im Bereich Tech ein geringeres Klumpenrisiko. Er hält auch viele Positionen, zum Beispiel in Microsoft, Apple, Nvidia, wenn man sich die Top-Positionen aktuell anschaut. Aber auch da weniger als
ein bisschen geringer gewichtet als im MSCI World. Ja. Ganz interessant fand ich ja, was du zum Thema Anleihe Anteil im norwegischen Staatsfonds rausgefunden hast, nämlich die haben ja ein etwas spezielles Anleiheportfolio. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen.
Ja, genau. Also sie arbeiten viel mit indexierten Anleihen, inflationsgeschützten Anleihen tatsächlich. Das ist die besten 5 oder 6 Positionen, die größten 5 oder 6 Positionen im Anleiheportfolio sind dieser Kategorie zuzuordnen. Also Anleihen, die von Natur aus gegen Inflationsentwicklung abgesichert sind, indem sie mit Kaufkraftindizes verkoppelt sind.
Genau. Wie Anleihen, inflationsindexierte Anleihen funktionieren, darüber haben wir mal eine eigene Folge gemacht. Die packen wir euch natürlich gerne in die Shownotes. Da könnt ihr das nochmal nachhören. Und das ist auf jeden Fall was ich privat auch mache. Ich bin tatsächlich, fand ich ganz lustig, so von der Asset Allocation sehr dicht dran am norwegischen Staatsfonds selber. Ich habe so ein Viertel ungefähr Anleihen und 2/3 Aktien in meinem Portfolio. Was aber im norwegischen Staatsfonds nicht drin ist, das ist zum einen Gold und das ist auch Krypto. Warum glaubst du, ist das so, dass in den Staatsfonds Krypto fehlt?
Ich glaube, dass das politisch einfach nicht gewollt ist. Krypto hat ja immer noch diesen Ruf, dass es ein bisschen so ein wilder Westen ist, wenn es um Kryptoanleihen geht, dass es extrem schwankt, unsicher ist. Und ich glaube, dass man einfach von politischer Seite den Wählern, denen man verantwortlich ist, nicht verkaufen möchte, dass man jetzt auch da rein investiert. Auch wenn es vielleicht gute Gründe dafür gibt, durchaus. Ich meine, Bitcoin hat sich ja zum Beispiel durchaus als ganz tauglicher Inflationsschutz erwiesen, aber ja, ich denke, das ist einfach eine politische Entscheidung und keine anlagetechnische Entscheidung.
Du hast ja auch den Aspekt Sicherheit, also Staatsfonds sind grundsätzlich sehr, sehr stark auf Sicherheit fokussiert und vielleicht ist da ja auch das eine mögliche Ursache dafür, dass eben ein Asset wie Krypto da eher nicht so vertreten ist. Stichwort Sicherheit. Es gibt ja in Deutschland noch den Kenfo, den hattest du ganz am Anfang mal erwähnt. Vielleicht kannst du uns ein bisschen dazu abholen, für alle, die den nicht kennen, was wahrscheinlich recht viele sind. Mhm. Was ist das? Wofür steht Kenfo? Was ist das für ein Fonds?
Genau, das ist der Fonds, der dafür verantwortlich ist, die Entsorgung der nuklearen Abfälle in Deutschland zu finanzieren. Der wurde im Zuge des Atomausstiegs gegründet, aufgesetzt. Die ganzen Betreiber der Atomkraftwerke, die großen deutschen Energiekonzerne, haben da Geld einbezahlt. Und dieses Geld wird seitdem am Kapitalmarkt angelegt. Vergleichbar mit dem norwegischen Fonds. Es gibt auch eine vorgegebene Asset-Allokation, der man folgen soll. Die ist etwas anleihefokussiert, also es gibt einen geringeren Aktienanteil tatsächlich im Kenfo.
Wie ist das im Moment so, die
Location? 60-40 ist es, glaube ich.
Also 60 Aktien,
40 andere Sachen tatsächlich. Da ist zum Beispiel auch ein Private Equity Anteil dabei, der aktuell noch aufgebaut wird, der, glaube ich, auch noch größer werden soll, als er jetzt gerade ist.
Also das wäre eher ein Fonds, an dem man sich orientiert, wenn man arg defensiv unterwegs ist oder sehr defensiv.
Wenn man noch defensiver unterwegs ist, als man es mit dem norwegischen Staatsfonds wäre, dann könnte man sich darin orientieren. ist natürlich oder führt auch noch mal zu einer geringeren Rendite auf den ersten Blick, also im Vergleich zum norwegischen Staatsfonds.
Ja. Wobei wir, glaube ich, beim Kenfo auch noch viel lernen können von den Norwegern, auch was die Transparenz der Daten angeht. Denn das Reporting des Kenfo ist ja ehrlicherweise nicht so super toll. Es gibt eine Excel-Tabelle einmal im Jahr und das war's dann, oder?
Ja, das war auch bei der Recherche tatsächlich etwas nervig, weil der norwegische Fonds ist da wirklich vorbildhaft. Also es gibt einmal im halben Jahr aktualisierte Zahlen mit einem wirklich extrem bequemen Webtool, wo man sich genau angucken kann, welche Positionen werden gehalten, in welcher Höhe, welches Volumen. Man kann es nach Ländern, nach Regionen, nach Sektoren, nach Instrumenten sortieren, genau. Und vom Kenfo gibt es dann einmal im Jahr, immer am Jahresende, diese sehr unsortierte Übersicht, die man auch kaum durchsuchen kann.
Ja, das Reporting ist wirklich eine Katastrophe. Aber beim norwegischen Staatsfonds habe ich mich eben so ein bisschen durchgeklickt. Wo sind sie eigentlich? Bei meinen Einzelaktien, die ich halte, überall Co-Investor. Und da waren sie fast bei jeder Einzelaktie noch recht prominent vertreten. In Europa sind sie wirklich bei allen größeren Unternehmen als Investor mit dabei. Jetzt würde ich aber ganz gerne natürlich noch dazu kommen, was kann ich mir als Investor denn tatsächlich abschauen von den Staatsfonds? Du hast ja schon ein paar Einschränkungen genannt, ein paar haben eben politische Ziele. Da kann man als Investor natürlich oder als Privatinvestor hat man die in der Regel bei der Geldanlage eher nicht. Das muss man natürlich einschränkend dazu sagen. Und was man außerdem einschränkend dazu sagen muss, wir machen hier natürlich keine Anlageberatung, sondern Informationen und Unterhaltung. Deswegen, wenn ihr aufgrund der im Podcast gehörten Informationen Entscheidungen am Kapitalmarkt trefft, können wir dafür keine Haftung übernehmen. Nichtsdestotrotz, was sind denn vielleicht so ein paar Key Learnings, die du hattest bei der Recherche, was man sich vielleicht doch von einem Staatsfonds wie dem norwegischen abschauen kann, auch als Privater?
Genau. Also zum einen muss man vielleicht sagen, wenn man sich die Rendite anguckt, sie ist zwar geringer als beim MSCI World, aber wenn man sie mit dem Risiko in Verbindung setzt, dass der Fonds eingeht, dafür gibt es ja Instrumente, Sharpe Ratio, die auch im Text vorkommt, zeigt sich, dass der Renditeabstand gar nicht mehr so groß ist. So. Was man sich davon abgucken kann an der Stelle, ich denke, beim Aktienportfolio ist es auf jeden Fall die hohe Diversifizierung, die nochmal größer ist als eben beim MSCI World mit weniger Fokussierung. Es gibt auch ETFs, auf die ich als Privatanleger setzen kann, die dem näher kommen. Und das Anleiheportfolio, wenn man das nachbilden möchte, da gibt's auch entsprechende ETFs, die breit gestreut sind. Muss man ein bisschen darauf achten, viele ETFs auf Anleihen sind entweder in Euro oder in US-Dollar, also immer in einer klaren Währung notiert. Der norwegische Staatsfonds geht da über die Währungsgrenzen hinaus. Wenn man das also akkurat nachbilden möchte, muss man sich da auch einen suchen, der eben nicht nur in Euro notierte Staatsanleihen oder nur in US-Dollar notierte Staatsanleihen nimmt.
Sondern ja, sozusagen
es gibt so Worldwide Bond ETFs, die das tatsächlich abbilden.
Na, du hast am Rande schon was erwähnt, was ich nochmal unterstreichen möchte. Also in den vergangenen 10 Jahren hat der norwegische Staatsfonds per annum eine Rendite von ungefähr 7% erwirtschaftet. Der MSCI World ungefähr eine von 10%. Das ist jetzt erstmal natürlich eine deutliche Unterperformance, aber wenn man es, wie du gesagt hast, ins Verhältnis setzt zum eingegangenen Risiko und dafür ist ja die Maßzahl, die Sharpe Ratio, dann sieht man, das ist bei beiden gleich. Der norwegische Staatsfonds hat also ja weniger Rendite, aber er hatte eben auch weniger Risiko, sprich weniger maximalen Verlust. Und das ist ja auch etwas, was wir möchten, wenn wir nicht 100% Aktien fahren wollen, sondern uns ein bisschen breiter aufstellen und dafür eben, ja, an der einen oder anderen Stelle vielleicht ruhiger schlafen oder gerade am Monatsanfang, jetzt im August, haben wir ja gesehen, dass Diversifizierung natürlich einfach positiv ist, wenn man wenn es eine Krise gibt und man nicht ganz mit dem Aktienmarkt im Fahrstuhl nach unten fährt. Ich würde ganz gerne am Ende der Folge noch über Japan sprechen, so ein bisschen als Beispiel, wo man vielleicht auch an der Asset Allocation sieht, okay, da ist da kann man sich als Privatanleger vielleicht nicht nur ein Beispiel nehmen an Pensionsfonds, sondern die legen tatsächlich auch ein bisschen anders an. Ne, die Japaner haben ja eine kleine Besonderheit. Vielleicht kannst du das noch kurz erzählen.
Ja, sie legen extrem viel Geld wirklich in Japan selbst an, haben einen hohen, hohen Japan-Anteil, vor allem auch bei Anleihen. Natürlich ein hohes Klumpenrisiko mit sich bringt und auch mangelnde Diversifizierung und auch auf die Rendite drückt dann natürlich.
Genau, ich glaube, das hat in Japan auch speziell den Grund, dass es eben nicht nur nicht nur ein Renditemotiv gibt beim Pensionsfonds, sondern auch es darum geht, heimische Wertpapiere und die japanischen Staatsanleihen zu stützen. Und der wäre so ein Beispiel für einen Fonds, wo man vielleicht als Privatanleger sagen muss, okay, das kann ich vielleicht nicht alles eins zu eins übersetzen, was der da so treibt. Ich würde euch ganz gerne natürlich noch Lars' kompletten Text zum Thema ans Herz legen, also zum Thema Staatsfonds. Den verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Ist ein Plus-Text und Vista Plus braucht ihr also ein Abo für. Das kostet im Jahresabo 99 Euro und im Monatsabo 9,90 Euro. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Lars, dann sage ich dir schon mal herzlichen Dank, dass du heute da warst und uns in die wunderbare Welt der Staatsfonds eingeführt hast. Vielen Dank, dass du mein Gast warst.
Ja, Dankeschön.
Und für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, habe ich zum Schluss noch einen kleinen Hinweis. Wir veranstalten nämlich in Kooperation mit der Société Générale auch in diesem Jahr wieder ein Börsenspiel, bei dem ihr uns zeigen könnt, wie ihr an der Börse, ja, wie erfolgreich ihr an der Börse seid. Und ihr könnt gegen den Profitrader Martin Görsch antreten. Und alle Infos zum Börsenspiel, die findet ihr in den Shownotes. Es gibt natürlich tolle Preise zu gewinnen. Wir verlosen unter anderem ein iPhone 15 an denjenigen oder unter denjenigen, die Martin schlagen. Damit sage ich für diese Woche herzlichen Dank. Wenn ihr Feedback, Fragen, Anregungen habt zum Podcast, zur einzelnen Episode, dann schreibt uns gerne an redaktion@onvista.de. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.